die Predigt über den nächsten König. Die erste Schwierigkeit, wenn man so will, bei dieser Person ist mal ihr Name, beziehungsweise die Aussprache des Namens. In der Schlachterübersetzung, die ich benutze, wird dieser König, um den es heute geht, Josaphat genannt. In vielen anderen Bibelübersetzungen wird er aber Josaphat ausgesprochen. So kannte ich es klassischerweise eigentlich auch, ehrlich gesagt. Also nicht wundern, wenn ich ihn jetzt ein bisschen anders bezeichne oder benenne als so, wie es vielleicht in deiner Bibel steht. Es ist dieselbe Person. Der Name bedeutet übrigens, der Herr richtet oder der Herr schafft Recht. Wir werden später noch sehen, dieser Name passt eigentlich gar nicht so schlecht zu ihm. Ja, darf ich mal unsere schöne Folie haben? Genau, ich weiß nicht, ob man das jetzt, wahrscheinlich sehen das nicht alle gut, deswegen sage ich es auch nochmal, der Josaphat war ein König aus dem Südreich, aus dem Reich Juda, und er ist gelb markiert in dieser Übersicht, auch mit keinem schwarzen Anteil. Was bedeutet das nochmal, wenn er gelb markiert ist? Wer weiß das noch? Genau, ja, dass er ein gottesfürchtiger König war. Mit Höhen und Tiefen, das werden wir heute auch noch sehen, ja. Aber er war grundsätzlich einer der Könige, die ihr Amt im Sinne Gottes ausgeübt haben. Wir haben ja letztes Mal von seinem Vater und Vorgänger gehört. Das war König Asa. Der ist mit gelb und mit schwarz markiert. Wir haben da gehört letzte Woche, er hat gut angefangen, aber leider nicht so gut geendet. Und der Nachfolger vom Josaphat, sein Sohn Joram, der ist leider ganz schwarz in der Grafik markiert. Das war leider ein König, der gar nicht nach Gottes Willen regiert hat. Genau, Josaphat wurde im Alter von 35 Jahren König und er hat insgesamt 25 Jahre regiert, also bis er 60 Jahre alt war. Über ihn lesen wir hauptsächlich, über den Josaphat in 2. Chronik 17 bis 20. Darauf stütze ich mich auch in erster Linie bei der Predigt. Wir werden relativ viele Stellen auch hören oder ich werde relativ viele Stellen lesen aus 2. Chronik. Einen Parallelbericht zum Kapitel 18 finden wir noch in 1. Könige 22 und auch in 2. Könige 3 wird er noch erwähnt. Ja, so viel mal zum Hintergrund. Gehen wir gleich rein in 2. Chronik 17. Ich fange an mit den Versen 3 und 4. 2. Chronik 17, 3 und 4. Es heißt dort, und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Schon mal ein vielversprechender und sehr guter Anfang, nicht wahr? Es geht noch besser weiter. Wir gehen zum Vers 6. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Wir haben ja, glaube ich, auch schon was gehört dazu, was es mit diesen Höhen auf sich hat. Das waren ja eben einfach erhöht gelegene Plätze, zum Beispiel Hügel, auf denen Gott angebetet wurde. Aber wenn im Alten Testament von Höhen die Rede ist, ist damit in der Regel eigentlich Götzendienst gemeint. Also diese Völker rund um Israel, die haben ja viele solche Höhen gehabt, wo es da gab, da waren zum Beispiel Standbilder von Götzen oder Holzpfähle mit Götzenbildern oder Säulen drauf. Ja, und das Volk Israel ist ja immer wieder Gott untreu gewesen, hat andere Götter verehrt. Und dabei haben eben diese Höhen eine wichtige Rolle gespielt, ja. Also wenn der Josaphat zuerst mal die Standbilder für die Göttin Aschera entfernen lässt und dann sogar noch die Höhen angreift, dann hat er damit einen zentralen Bestandteil des verbotenen Götzendienstes angegriffen, ja. Allerdings, das muss man ein bisschen einschränkend sagen, ist er diesen Schritt wahrscheinlich nicht ganz konsequent zu Ende gegangen. Ich springe jetzt schon mal ans Ende seiner Regierungszeit, 2. Chronik 20, Vers 33. Da heißt es, nur die Höhen wurden nicht abgeschafft, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht dem Gott ihrer Väter zugewandt. Also offenbar hat der Josaphat schon einige dieser Höhen entfernen lassen, aber offensichtlich noch nicht alle. Da hat es spätere Könige gegeben, wie zum Beispiel Hiskia oder Josia, die waren da noch konsequenter. Und ja, das sehen wir beim Josaphat jetzt noch manchmal, dass er seine sehr guten Absichten, dass er sie nicht immer bis zur letzten Konsequenz umgesetzt hat. Es lässt sich aber sehr wohl sagen, dem Josaphat, dem war es wirklich ein Anliegen, dass das Volk, dass sein Volk seinen Gott wieder mehr und tiefer kennt und erkennt. Da gehen wir mal in die Verse 7 bis 9 rein. Und im dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine Fürsten Ben-Hail, Obadja, Sachaja, Netaneel und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen sandte er Leviten, nämlich Shemaja, Netanja, Sebadja, Asahel, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Tob-Adonia, die Leviten, und mit ihnen Elishama und Joram, die Priester. Und sie lehrten in Juda und hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Für diese Namen habe ich extra üben müssen. Also der Josaphat, er hat jetzt nicht nur mal den Götzendienst angegriffen, sondern er hat Wanderprediger, kann man sagen, durch die Städte seines Reiches ziehen lassen. Die sollten eben das Volk belehren über Gott und sein Gesetz. Also man könnte sagen, die haben eigentlich eine mobile Bibelschule sozusagen aufgezogen, sage ich mal. Mobilen Bibelunterricht gegeben. Also der Josaphat, der hat offenbar gemerkt, es reicht jetzt nicht nur, sich loszusagen von etwas Falschem, sondern das Volk muss ja auch über den richtigen Weg gelehrt werden, ja. Und hier möchte ich auch schon gleich eine Anwendung für uns bringen. Ja, wir sind doch alle in Gefahr, uns von Dingen füllen zu lassen, die nicht gut sind für uns. Oder beziehungsweise besteht ja auch die Gefahr, dass Dinge, die an und für sich nicht schlecht sind, dass die uns wichtiger werden als Gott und dadurch zum Problem werden für uns. Mit anderen Worten gesagt, auch wir haben mit Götzendienst zu tun. Das schaut anders aus, ja, als bei den Menschen damals. Aber das Grundproblem ist das gleiche wie damals. Und zwar, dass Gott nicht das Zentrum unseres Lebens ist. Und vielleicht erkennst du jetzt gerade, ja, ich sehe da schon Dinge in meinem Leben, die haben einen Platz eingenommen, den sie eigentlich nicht haben sollten. Dann bietet Gott dir heute eine Gelegenheit an. Er bietet dir an, dass du dich ganz neu auf ihn ausrichtest. Und dazu gehört eben einerseits natürlich, sich von Dingen bei Bedarf zu trennen, die dich von ihm wegziehen. Aber dazu gehört auch, sich bewusst mit guten Dingen zu füllen. Und das Gute ist ja, das geht ja heute ganz einfach, sich mit guten Dingen zu füllen. Meinst, es geht auch sehr einfach, sich mit schlechten Dingen zu füllen, ja. Aber du hast zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du zur Arbeit fährst oder wieder heimfährst von der Arbeit, zum Beispiel eine Predigt zu hören oder einen guten Podcast oder auch die Hörbibel. Das gibt's ja heutzutage. Und ich bin mir ziemlich sicher, 1 bis 2 Kapitel Hörbibel pro Tag, das tut dir wohl besser als den 1000. Beitrag über Donald Trump oder den 100. Instagram-Status deines Freundes zu lesen. Ich sage damit jetzt nicht, dass Instagram komplett tabu sein muss. Ich sage auch nicht, dass es verboten wäre, für Christen politische Nachrichten zu lesen. Aber die Menge, das Maß macht es aus. Ja? Und womit fühlst du dich also den Tag über? Mit Inhalten, die dich auf Gott ausrichten oder mit Inhalten, die dich auf die Welt ausrichten? Und beim Josaphat, da sehen wir jetzt schon ziemlich unmittelbar die positiven Auswirkungen seines auf Gott ausgerichteten Regierungskurses. Es fängt schon mal im Vers 5 an. Ich gehe wieder ein bisschen zurück. Genau, Vers 5. Darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, sodass er viel Reichtum und Ehre hatte. Wir gehen zum Vers 10. Und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Und dann noch zum Vers 12. Und Josaphat wurde immer größer, bis er sehr groß war. Und er baute Burgen und Vorratsstädte in Juda. Josaphat wird also reich und mächtig und politischen Frieden hat er auch noch. Gott hat es gesegnet, dass Josaphat sich so klar auf ihn ausgerichtet hat. Ich möchte dabei aber auch auf etwas noch hinweisen. Heutzutage äußert sich Gottes Segen jetzt nicht immer so, dass wir dabei reich und mächtig werden. Ja? Im Alten Testament, da hat Gott häufig seinen Segen auf materielle Weise geäußert, damit auch gerade die anderen Völker um Israel sehen konnten, dass Gott mit Israel war. Und natürlich segnet Gott Gehorsam auch noch heute, keine Frage. Und er kann das schon auch mit Zeichen tun, die nach außen sichtbar sind. Ja, sicher. Aber das ist nicht immer der Fall. Also viele Christen erleben äußerlich wenig Gutes, wenn wir zum Beispiel an verfolgte Christen denken. Ja? Aber Gott will jedem seiner Kinder, jedem seiner Nachfolger will er inneren Frieden schenken und die Gewissheit geben, dass unsere Zukunft nach unserem Tod gesichert ist. Das Leben hier auf der Erde ist ein Geschenk, aber es ist nicht alles. Ich habe dabei an ein Lied denken müssen, das wir jetzt gelegentlich auch schon mal bei uns in der Gemeinde gesungen haben. Da heißt es, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ja, also ich habe ja erwähnt, beim Josaphat gibt es neben all seinen positiven Seiten schon auch negative Punkte. Wir kommen jetzt zu 2. Chronik 18, die Verse 1 bis 3. Es heißt dort, als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Und nach etlichen Jahren zog er zu Ahab hinab, nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten und überredete ihn, nach Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead hinaufziehen? Er sprach zu ihm, ich will sein wie du und mein Volk sei wie dein Volk und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Wenn wir uns den Vers 1 genauer anschauen, dann legt dieser Vers eigentlich die Deutung nahe, dass Reichtum und Ehre zumindest, ja man kann sagen, Mitauslöser für Josaphats unglückliche Wendung waren. Da sehen wir nämlich auch die Kehrseite von dieser Segnung. Ja? Also Reichtum und Ehre können einem leicht zu Kopf steigen oder einen in der Illusion leben lassen, dass man Gott gar nicht braucht, beziehungsweise man vergisst dann einfach auch sehr leicht, wie abhängig man von Gott ist. Ja? Und wir lesen jetzt nicht genau, wie er sich mit Ahab verschwägerte, die Stelle aus 2. Chronik 21, Vers 6 legt den Schluss nahe, dass der Josaphat seinem Sohn eine Tochter Ahabs zur Frau gab. Dort heißt es nämlich über den Joram, also Josaphats Sohn und Nachfolger, und er wandelte in dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte. Denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Also König Ahab aus dem Nordreich, den kennen ja viele gerade aus der Geschichte mit Elia. Das war eigentlich ein Prototyp, ein Musterbeispiel eines gottlosen Königs, kann man sagen. Und ausgerechnet mit dem sich familiär zu verbinden, das war keine gute Idee. Und Gott hat ja oft davor gewarnt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Christiane hat ja auch in ihrem Zeugnis auch von dieser Wichtigkeit gesprochen, gerade wenn es um die Partnerwahl geht auch. Eine bekannte Stelle, die dazu passt, lese ich auch noch, 2. Korinther 6, Vers 14. Da sagt der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wenn man mit einem anderen König schon familiär verbunden ist, dann ist eben eine politische Allianz auch nicht mehr weit. Und das sehen wir eben in Vers 3. Es ist ja eigentlich auch traurig zu sehen, wie der Josaphat sich hier eins macht mit einem Mann, mit dem eigentlich gar keine Einheit bestehen sollte. Aber bevor wir mit dem Finger auf den Josaphat zeigen, sind wir wirklich so viel gescheiter? Also, wie viele Christen sind doch schon unweise Verbindungen eingegangen? Und ich denke dabei gar nicht mal nur an eine Ehe zwischen Christ und Nichtchrist. Ja, das ist etwas, das Gott nicht will, keine Frage. Das führt eben auf Dauer zu sehr vielen Problemen. Deswegen bin ich auch der Christiane dankbar, dass sie da auch in ihrem Zeugnis auch darauf hingewiesen hat. Aber ich denke dabei jetzt auch an meines Erachtens recht seltsame Allianzen zwischen zum Beispiel Christen und politischen Bewegungen, von denen man auch in jüngster Zeit immer mal wieder hört. Und um nicht missverstanden zu werden, ich weiß, vieles in diesen Berichten ist auch übertrieben und ich möchte nochmal wiederholen, ich glaube nicht, dass Christen sich generell aus Politik unbedingt heraushalten müssen, aber manches, was ich gesehen und gehört habe, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Christen sich mit teils auch echt fragwürdigen politischen Bewegungen verbunden haben, das gibt mir schon zu denken. Aber das jetzt nur nebenbei. Wir sehen immerhin auch in dieser Situation auch wieder Lichtblicke beim Josaphat. Ja, ich lese die Verse 4 bis 7 gleich vor. Und Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, und Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weiß, sagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Das ist Micha, der Sohn Himlas. Josaphat aber antwortete, der König rede doch nicht so. Also, ganz offensichtlich will der Josaphat wirklich ehrlich wissen, wie denkt Gott über diesen Krieg eigentlich? Und er hat offenbar auch kapiert, also diese Propheten, die da der Ahab kommen lässt, die reden jetzt nicht die Wahrheit, die sagen jetzt nur das, was der Ahab hören will. Und dieser Prophet Micha ist übrigens meines Wissens nicht der gleiche Micha, von dem das Prophetenbuch aus dem Alten Testament kommt. Dieser Micha prophezeit dann tatsächlich eine Niederlage und Ahabs Tod im Kampf. Also war der Josaphat nun gewarnt, könnte man denken. Aber auf diesen Lichtblick folgt gleich der nächste Tiefpunkt. Ich lese die Verse 28 bis 34. Da zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will verkleidet in den Kampf ziehen, du aber zieh deine Gewänder an. Verkleidete sich der König von Israel und sie zogen in den Kampf. Aber der König von Aram hatte seinen Obersten über die Streitwagen geboten und gesagt, ihr sollt weder gegen Kleine noch Große kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen Josaphat sahen, da sprachen sie, das ist der König von Israel, und umringten ihn, um zu kämpfen. Aber Josaphat schrie und der Herr half ihm und Gott lockte sie von ihm weg. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, dass er nicht der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab. Aber ein Mann spannte seinen Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel, also Ahab ist gemeint, zwischen die Fugen des Panzers. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und bringe mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf wurde immer heftiger an jenem Tag. So blieb der König von Israel auf seinem Streitwagen stehen, den Aramäern gegenüber, bis zum Abend, und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Also obwohl Josaphat gehört hatte, dass dieser Kampf nicht gut ausgehen würde, zog er dennoch mit Ahab in dem Kampf und kam nur knapp mit dem Leben davon. Er ließ sich also warnen, aber er zog nicht die Konsequenz daraus. Er war nicht bereit, seine Zusage Ahab gegenüber zurückzunehmen. Und das wäre wohl auch ohne ganz schweren Gesichtsverlust wohl auch nicht mehr möglich gewesen. Wir sehen also wirklich, wie wichtig es ist, sich nicht mit den falschen Menschen einzulassen. Wenn man damit mal begonnen hat, kann es sehr schwer sein, sich davon wieder zu lösen. Und zu Hause angekommen, wird der Josaphat jetzt gerade mal mit einer Ermahnung konfrontiert. Wir lesen 2. Chronik 19, 1 bis 4a. Aber Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem, soweit so gut. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat, solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen, deswegen ist Zorn von dir von Seiten des Herrn. Dennoch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Aschera-Standbilder aus dem Land ausgerottet und dein Herz darauf ausgerichtet hast, Gott zu suchen. Danach blieb Josaphat in Jerusalem. Das lesen wir ja auch immer wieder im Alten Testament, haben wir auch letzte Woche gehabt, ja, dass ja immer wieder mal in der Königszeit Propheten an den Königshof gekommen sind, um Könige zu warnen oder sie mit falschen Entscheidungen zu konfrontieren. Wir haben auch eben letzte Woche so ein Beispiel gehabt oder auch bekannt ist von David mit dem Propheten Nathan. Spannend ist ja noch hier, diese Ermahnung hier wird ja doch auch mit einem Lob versehen. Also Josaphat ist trotz aller Fehlentscheidungen ein Mann, der den Willen Gottes tun will. Und die falsche Allianz mit Ahab hat daran nichts geändert. Und wir erkennen an Josaphats Reaktion auch, dass er zumindest fürs Erste seine Reaktion gelernt hat. Er bleibt in Jerusalem, in seinem Reich, er verlässt es nicht mehr. Und er bleibt aber jetzt nicht einfach nur in seinem Palast sitzen, sondern er geht durch das Reich. Er reformiert nämlich auch das Rechtssystem. Diese Reform ist darauf ausgerichtet, dass alle rechtlichen Entscheidungen im Sinne Gottes gefällt werden sollen. Dazu lese ich die Verse 6 und 7 aus 2. Chronik 19 und den Vers 9 dann auch noch. Und er, also Josaphat, sprach zu den Richtern, habt Acht, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Und er ist mit euch beim Urteilsspruch. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Nehmt euch in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht, noch Ansehen der Person, noch Bestechlichkeit. Und dann der Vers 9. Und er gebot ihnen und sprach, so sollt ihr handeln in der Furcht des Herrn, in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen. Es ist eigentlich wieder ganz toll zu sehen, dass der Josaphat nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sein Reich wirklich Gottes Maßstäben entsprechend führen will. Er sagt dann am Schluss vom Vers 11 auch noch, der Herr aber sei mit den Rechtschaffenen. Also die Menschen in seinem Reich, die sollen jetzt nicht einfach nur über Gottes Gebote Bescheid wissen, informiert sein, sondern dieses Wissen soll sich auch niederschlagen im Leben und in der Arbeit. Zum Beispiel eben auch an der Arbeit im Rechtssystem. Und ich habe mir da gedacht in der Vorbereitung, auch für unser Land wäre es auf jeden Fall zum Vorteil, wenn es mehr Politiker oder Richter gäbe, denen die Maßstäbe Gottes ein Anliegen wären. Und ich meine damit auf keinen Fall einen christlichen Gottesstaat, auch nicht eine Monarchie wie zu Zeiten der Bibel. Ich denke dabei jetzt eher an Grundlagen von vielen demokratischen Staaten, die sich bei ihrer Gründung noch ausdrücklich auf Gott bezogen haben. Das ist zum Beispiel im Grundgesetz von Deutschland der Fall. Aber dieses Bewusstsein ist halt darüber ist halt heutzutage leider weitgehend verschwunden. Im Kapitel 20, da findet sich ein großer Höhepunkt in der Herrschaft von Josaphat. Es fängt mal damit an, dass sich die Moabiter, Ammoniter und andere Völker verbünden, um gegen Josaphat zu kämpfen. Das war ein riesiges Heer und demgegenüber war der Josaphat eigentlich chancenlos oder war Juda eigentlich chancenlos. Und als Josaphat davon erfährt, finden wir eine sehr spannende Reaktion, nämlich in Vers 3, 2. Chronik 20, Vers 3. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Das finde ich stark. Ja, Josaphat hat Angst. Er ist jetzt nicht gleichgültig oder uninteressiert und er leugnet die Gefahr auch nicht. Er streitet sie nicht ab. Aber, das ist das Entscheidende, er lässt sich davon nicht leiten. Er richtet sich und das ganze Volk ganz und gar auf Gott aus. Dazu dient das Fasten. Bemerkenswert ist aber auch, dass der Josaphat dann ab Vers 5 auch ein Gebet für das Volk spricht. Nicht der Hohepriester macht das, nein, sondern Josaphat, der König, macht das. Er appelliert in diesem Gebet an die Treue Gottes. Er weiß, Gott hat in der Vergangenheit schon oft eingegriffen und sich zu seinem Volk gestellt. Und der Schlüsselvers in diesem Abschnitt ist meines Erachtens der Vers 12, wo der Josaphat betet, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet.
Also der erste Teil des Verses, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber der wirkt auf mich eigentlich eher demotivierend, demütigend, oder? Also wenn der König vor einem Krieg sagt, dass sie eigentlich keine Chance haben gegen den Gegner und sie überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, also ist das Motivation für den Kampf? Also ich würde mir da eigentlich eher eine Motivationsrede, einen Appell an den Kampfgeist oder so etwas erwarten, nicht wahr? Aber entscheidend ist ja der zweite Teil, der Vers 12, also der zweite Teil von Vers 12, so rum. Sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet, sagt der Josaphat. Darauf kommt es an. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn du Angst hast. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon eher ein ängstlicher Mensch. Und manchmal kommt es auch vor, da kann mich die Angst schon so sehr packen, dass ich dann an nichts anderes mehr denke und dass mir dann auch alle möglichen Horrorszenarien durch den Kopf gehen. Ja, und bis ich dann wieder den Blick auf Gott habe, kann leider schon noch einiges an Zeit vergehen. Und das andere Extrem, auch das kenne ich, das ist dann wiederum, dass man Probleme und Gefahren einfach leugnet, den Kopf in den Sand steckt und so tut, als wäre das Problem gar nicht da. Und beides ist nicht richtig. Josaphat stellt sich dieser Herausforderung. Er spricht ganz klar aus, dass er dieser Situation eigentlich überhaupt nicht gewachsen ist. Aber er bleibt dabei nicht stehen. Er hält den Blick ganz fest auf Gott gerichtet. Davon möchte ich lernen. Möchtest du das auch? Ja, und diese Haltung vom Josaphat, die belohnt Gott dann auch. Ich lese mal zunächst die Verse 14 bis 17. Da sieht man auf ganz beeindruckende Weise, wie wieder Mut in das Volk kommt. Es heißt dort, da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs, mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe, zieht's herauf, und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie, und der Herr ist mit euch. Also das Volk fasst Zuversicht, Gott wird ihnen dieses riesige Heer in ihre Hand geben. Und diese Zuversicht hält bis zum nächsten Tag an. Schauen wir uns die Verse 20 und 21 an. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Und glaubt an den Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Sie haben also ein so tiefes Gottvertrauen, dass sie voller Freude und Jubel in den Kampf ziehen, obwohl die Schlacht noch gar nicht geschlagen ist. Und Josaphat macht das, was Gott von ihm als König erwartet. Er geht voran und gibt die Richtung vor. Und auf Vers 22, da lesen wir eben, dass Gott ihnen auch wirklich den Sieg gibt. Das gegnerische Heer, das geht auf sich selber los, vernichtet sich selbst. Josaphat und sein Heer müssen also wirklich nicht mehr kämpfen, sondern können sich reich an der zurückgelassenen Beute bedienen. Ja? Und sie vergessen aber, das ist ganz wichtig, bei diesem großartigen Sieg auch nicht, wer ihnen den Sieg gegeben hat. Wir schauen uns die Verse 26 und 28 an. Aber am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Und sie zogen in Jerusalem ein unter Harfen, Lauten und Trompetenklang zum Haus des Herrn. Sie schreiben also den Sieg nicht sich selbst zu, sondern Gott. Sie loben ihn, der sie aus einer ausweglosen Situation gerettet hat. Und hast du nicht auch schon erlebt, dass Gott eine komplett hoffnungslose Lage gewendet hat? Ich denke, die meisten von uns können sich durchaus an Situationen erinnern, hoffe ich doch, wie etwas, das komplett unmöglich schien, auf einmal Realität wurde. In einem bekannten christlichen Lied, da heißt es, du kannst alles wenden. Gott ist nichts unmöglich. Rechnen wir damit? Rechnen wir wirklich damit? Wir sind leider sehr vergesslich. Wir denken oft nicht immer daran, welchen großen Gott wir haben. Weil wenn Gott uns auch geholfen und gerettet hat, wie reagieren wir nämlich darauf? Nehmen wir das einfach nur zur Kenntnis oder loben und danken wir ihm wirklich dafür? Also bei mir ist es durchaus mal so, ich habe vorhin gesagt, ich mache mir immer wieder mal recht große Sorgen. Aber wenn ein Problem sich gelöst hat, dann bin ich manchmal erstaunlich rasch darin zu vergessen, was das überhaupt für ein Problem war. Und dann, ja, leider bleibt manchmal der Dank an Gott auch auf der Strecke. Kennst du das auch? Dann kann uns Josaphat, dann kann uns das Volk Israel hier in 2. Chronik 20 ein Beispiel sein, dem wir nachstreben können. Ja, in den Versen 29 und 30, da lesen wir dann eine Bilanz, die schaut geradezu perfekt aus, oder? Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Das klingt ja wie das Happy End von einem Film oder einem Buch, nicht wahr? Aber die Bibel ist realistisch, sie verschweigt die menschlichen Schwächen nicht. Und man findet schon eben auch noch Wermutstropfen in der Regierungsbilanz vom König Josaphat. Ich habe ja das Beispiel mit den Höhen am Anfang schon genannt, die er wahrscheinlich eben nicht ganz konsequent entfernen ließ. Aber schauen wir nochmal in die Verse 35 und 37, die letzten Verse vom Kapitel 20. Dort steht, danach aber verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Und zwar verband er sich mit ihm, um Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten. Und sie fertigten die Schiffe in Esion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach, weil du dich mit Ahasja verbunden hast, so hat der Herr dein Werk zerstört. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Da schließt also der Josaphat doch tatsächlich nochmal ein Bündnis mit einem gottlosen Herrscher des Nordreichs Israel. Er wiederholt den gleichen Fehler wie bei Ahab nochmal und bekommt dafür erneut einen Tadel des Propheten. Aber auch hier wieder zu seiner Verteidigung kann man sagen, wenn man den Parallelbericht von 1. Könige 22 liest, sieht man, oder bekommt man den Eindruck, dass Josaphat auch in dieser Angelegenheit, ich sag mal, lernfähig war. Ich lese 1. Könige 22, 49 und 50. Und Josaphat hatte Tarsis-Schiffe machen lassen, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu suchen, aber sie fuhren nicht, denn sie zerschellten in Esion-Geber. Das haben wir gerade gelesen in 2. Chronik 20. Damals sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat, lass meine Knechte mit deinen Knechten auf den Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Also ich verstehe das so, dass also nachdem diese neuen Schiffe kaputt waren, dass der Ahasja dann nochmal mit dem Josaphat sich zusammentun wollte und dass diesmal der Josaphat gesagt hat, nein, also jetzt nicht mehr, jetzt reicht's mir, blöd gesagt, jetzt habe ich genug. Und in 2. Könige 3, auch da lesen wir, dass er mit einem anderen König des Nordreichs im Krieg war. Hier, gebe ich ehrlich zu, ist mir nicht ganz klar geworden, ob Gott das in diesem Fall auch verurteilt hat oder nicht. Es scheint mir eher nicht der Fall zu sein, aber aus Zeitgründen lese ich das jetzt nicht mehr vor. Ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen. So, was können wir jetzt also mitnehmen von diesem Lebensbild des Königs Josaphat? Er war ein König mit Höhen und teils auch größeren Tiefen. Aber sein Herz war bei Gott, sodass Gott sein Tun gesegnet hat. Und eigentlich war Josaphat wie du und ich. Er war alles andere als perfekt, aber er lebte in einer festen Gottesbeziehung. Wir dürfen, ja wir sollen aus seinen Fehlern lernen oder besser gesagt, sie gar nicht erst mal wiederholen. Besonders wichtig ist dabei, das möchte ich auch noch mal kurz wiederholen, besonders wichtig ist dabei, gut darauf zu achten, mit wem verbinden wir uns, auf welcher Ebene. Aber wir können gleichzeitig auch sehen, dass Gott uns auch mit all unseren Fehlern gebraucht, genauso wie den Josaphat. Daher musst du jetzt nicht verzagt sein, wenn du mit deinen Fehlern konfrontiert bist. Du darfst mit all deinem Versagen zu Jesus kommen, dich von ihm gebrauchen lassen und gespannt sein, was Gott alles aus deinem Leben machen kann. Amen.